Thomas Hauck. Ja, alles klar. Machen wir weiter. Landschaftsarchitekt und promoviert an der TU München zum Thema Landschaft und Gestaltung. Jetzt kommt's, die Vergegenständlichung ästhetischer Ideen am Beispiel von Landschaft. Über den Satz könnte man schon lange nachdenken. Aber eine Dissertation kann man auch dazu schreiben. Ist heute an der Uni Kassel tätig und leitet zusammen mit dem Professor Wolfgang Weißer von der TU München das Forschungsprojekt Animal Aided Design. Es gibt auch ein wunderbares Buch dazu, ein Heft dazu, eine Anleitung. Er ist heute hier und wird uns das näher bringen, was Animal Aided Design bedeuten kann. Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung. Dankeschön. Ich freue mich, Ihnen von Animal Aided Design berichten zu können. Das ist eine Planungsmethodik, entwickelt an der TU München und der Uni Kassel. Sponsoren mussten auch immer genannt werden, Bundesamt für Naturschutz und Bayerisches Staatsministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz sind momentan die Geldgeber unserer Forschungsgruppe. Ja, und man macht das natürlich nicht alleine, auch nicht wir zwei Männer, sondern da gibt es ganz viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hier auch ganz kurz zumindest eingeblendet werden sollen. Ja, um was geht es bei Animal Aided Design? Es geht um die Förderung des Vorkommens von Tierarten im urbanen Raum durch die Einbeziehung der Bedürfnisse dieser Arten in die Stadt- und Freiraumplanung. Es ist eine Methodik, die ich Ihnen jetzt gerne vorstellen will. Wir sehen das als eine neue kreative Herausforderung in der Objekt- und in der Stadt- und Freiraumplanung. Wir sehen es auch als eine Erweiterung des Artenspektrums im urbanen Natur- und Artenschutz. Wir haben es ja sonst im Naturschutz, der ist ja sehr stark auf den Schutz seltener Arten fokussiert und das wollen wir eben erweitern. Es geht überhaupt um Tierarten, die wir als attraktiv und interessant und förderungswert im urbanen Raum verstehen. Und es geht natürlich um die Nutzung der Potenziale von Digitalisierung und Big Data. Es ist ein artspezifischer Planungsansatz. Das heißt, wir arbeiten nicht in sogenannten Biotopen oder Habitattypen oder manche sagen dazu auch Ökosysteme. Da merkt man immer den biologischen Leinen. Ökosystem ist ja nichts, was irgendwo rumsteht. Also sozusagen, wir haben nicht solche holistischen Ansätze, sondern wir arbeiten wirklich artspezifisch und dass zum Beispiel in Deutschland 45.000 Tierarten gibt, bedarf es da natürlich der Unterstützung durch Computer und Methoden, die diese Datenmengen verarbeiten können. Ja, warum machen wir das überhaupt? Wir haben ja, das kann ich ganz kurz auch noch erklären, gegensätzliche Planungssysteme. Wir haben einmal die Stadt- und Freiraumplanung, die sozusagen den Raum der Zivilisation beplant und bearbeitet und für uns herrichtet. Dann gibt es den Naturschutz, der sozusagen als gegenläufige Planung im Auftrag der Natur tätig sein soll. Und diese Planungsprozesse werden im Endeffekt als gegenläufig verstanden, die sich auch gegenseitig schaden. Ja? Und wir haben ja dann, zumindest in Deutschland, ich glaube auch in Österreich, so eine Art Ablasshandel entwickelt, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Das heißt, wenn du mir einen Baum wegnimmst, zahlst du mir einen Quadratmeter Garchinger Heide zum Beispiel. Das hat auch seine Berechtigung und ich bin immer in großer Versuchung, aber ich will mich über den Naturschutz auch überhaupt nicht lustig machen. Das ist sehr wichtig und notwendig, dass das so gemacht wird. Aber dieser Ansatz kommt halt im urbanen Raum an seine Grenzen, weil da diese Mechanismen nicht mehr so funktionieren und eben das, was hier aufgezeichnet ist, passiert. Wir haben eben diesen großen Planungsvektor der Stadtplanung und dann kommt der Naturschutz und der Artenschutz und macht da so kleine Nadelpiekschen und sagt, halt, da gibt's eine Zauneidechse, da müsst ihr jetzt mal einen Baustopp machen und wir müssen uns überlegen, die müssen umgesiedelt werden und so weiter. Und das ist für beide Seiten kein sehr zielführendes System. Für die Stadtplanung ist das extrem lästig und kostenintensiv und Tiere, und das ist ja das große Drama daran, werden sozusagen nicht als was Tolles empfunden, wenn sie da jetzt auftauchen und entdeckt werden, sondern das ist eigentlich eine Belästigung. Und das hat mehrere Gründe. Einmal, ich muss kurz auf die Zeit schon gut, ganz kurz, moderne Trennung von Mensch und Natur, das ist sozusagen unsere Denke. Ne? Es gibt die Stadt und es gibt die Natur draußen und die Stadtplanung, die beplant den Raum der Zivilisation für den Menschen in der Stadt und draußen ist die Natur und dafür ist dann die Landschaftsplanung zuständig und jeder hat in seinem Terrain zu bleiben. Das wird aber eben nicht nur sozusagen als Sphären verstanden, sondern auch wirklich konkret räumlich getrennt, so gedacht in diesem Stadt- und Landschaftsgegensatz. Nicht sozusagen nicht nur als Ordnungssysteme, sondern sogar als getrennte funktionale Systeme wird Stadt und Landschaft verstanden. Und für jedes funktionale System ist eben diese andere Planung zuständig. Und diese getrennten funktionalen Systeme, die behindern sich eben gegenseitig. Das ist so die These, der wir momentan anhängen. Das hat zur Folge, und das ist ja das klassische Hygieneparadigma der Moderne, dass Tiere im urbanen Raum nichts verloren haben. Das betrifft nicht nur Wildtiere, sondern auch Nutztiere. Vormoderne Städte waren ja von Nutztieren sehr stark geprägt und das Programm der Moderne war es eben, Wild- und Nutztiere unter dem Aspekt der Hygiene aus der Stadt zu verbannen. Gleichzeitig als Ausgleich, um sozusagen das bürgerliche Naturbedürfnis zu erfüllen, hat man dann im Außenraum draußen, weit weg von der Stadt, Schutzgebiete für Tiere eingeführt, wo sie dann in Ruhe leben sollen und auch möglichst von Menschen nicht belästigt werden sollen, zum Beispiel Nationalparks und so weiter und so fort. Wir schlagen jetzt vor, ergänzend zum etablierten Naturschutzsystem einfach noch einen Planungsvektor, der sich um Biodiversität und das Vorkommen von Tieren kümmert, in die Stadt- und Freiraumplanung zu integrieren und sozusagen begleitend, integrierend im Planungsvektor der Stadtplanung zu wirken. Und das haben wir jetzt etwas populistisch Animal-Aided Design genannt, weil wir wollten ja die Architekten ansprechen und die können mit Computer-Aided Design was anfangen und da dachten wir, das funktioniert mit Tieren auch ganz gut. So, was machen wir jetzt? Es geht einmal um eine Methode, um die städtische Gestaltung zu verbessern. Das heißt, wir sehen Animal-Aided Design nicht als etwas, was für Tiere ist, sondern das ist natürlich anthropozentrisch gedacht und richtet sich an den Menschen und soll in Planungen für den Menschen die Bedürfnisse von Tierarten integrieren und es sollen stabile Populationen von Zielarten aufgebaut oder geschützt werden. Das heißt, dass Tierarten werden integraler Bestandteil der Planung und das heißt, man muss Tiere mal auswählen, das komme ich noch weiter später darauf zurück. Ich muss wissen, wie Tiere funktionieren. Wir nennen das die kritischen Faktoren im Lebenszyklus von Tieren und wir sagen jetzt, dass diese sozusagen Bedürfnisse von Tieren das Potenzial haben, eigentlich Gestaltung zu inspirieren und anzuregen und nicht eine Belastung für die Stadtplanung oder die Freiraumplanung sind. Die Idee ist, dass dabei gute Gestaltung für Menschen und Tiere rauskommt am Ende. Ja, wie funktioniert jetzt die Methode? Es gibt vier Schritte, Zielarten auswählen und Akteurinnen beteiligen, mit dem Lebenszyklus gestalten, bauen, ökologisch begleiten und die Ergebnisse erfassen und davon lernen. Wenn ich jetzt, ich habe schon gesagt, 45.000 Tierarten, nicht alle davon können in der Stadt leben, das ist auch klar, aber bleiben noch immer ganz schön viele übrig. Das heißt, ich muss mal Tiere auswählen, die ich fördern will und das ist gar nicht so leicht. Ja, welche nehme ich denn? Unter welchen Kriterien? Und wir gehen da jetzt, da kommt jetzt schon mal der Computer, wir schauen uns mal den regionalen Artenpool an, dafür braucht man zuerst mal Daten und das ist das erste große Problem. Das funktioniert in Deutschland manchmal gut, manchmal weniger gut. Hamburg hat einen ganz netten Artenkataster, damit kann man arbeiten. Da weiß ich, was im urbanen Stadtraum vorkommt. Schweiz, vorbildlich, gibt es einen zentralen Artenkataster. Da kann ich darauf zurückgreifen und überhaupt mal gucken, was kommt vor, mit welchen Tierarten kann ich arbeiten. Die schaue ich mal kurz, ich erfasse mal das Potenzial, dann schaue ich mal an, kommen die überhaupt mal hin? Nur ganz kurz, Tiere bewegen sich unterschiedlich, manche fliegen, manche kriechen, also die Home Range von einer Nacktschnecke ist halt anders als von einer Fledermaus, das muss ich natürlich beachten. Und dann, das ist eigentlich ganz klassische Biotopverbundplanung, muss ich mir anschauen, welche Tiere kommen Potenzial, können zu meinem Projektgebiet, meinem Zielgebiet gelangen. Und da geht es nicht nur um die Grünräume. Ne? Eine Fledermaus fliegt nicht unbedingt entlang von Grün, das ist ja egal, die fliegt auch über Dächer. Insofern sozusagen die ganze Matrix der Stadt ist sozusagen Struktur, die ich in diesem Auswahlprozess mir anschauen muss. Dann geht es darum, das lokale Artenpotenzial zu bestimmen. Das heißt, mit welchen Arten kann ich arbeiten? Ich verkürze jetzt so ein bisschen. Da geht es einmal um die ökologischen Kriterien. Können die da überleben innerhalb der Spielräume, die mir gestalterisch zur Verfügung stehen? Was gibt es für Standortlimitationen? Das heißt, wenn ich weiß, ich werde in meinem Projektgebiet kein Wasser etablieren können, dann ist es sinnvoll, wahrscheinlich nicht mit Amphibien zu arbeiten. Ja? Also das sind sozusagen Limitationen. Und dann geht es natürlich um die schon erwähnte Erreichbarkeit. Und dann, das ist uns ganz wichtig, es geht auch um soziokulturelle Merkmale von Tieren. Da haben wir eben so ein Auswahlraster erstellt. Da geht es um kulturelle Unterschiede. Ich habe noch in der Schweiz vorgetragen, da waren Spinnen, die von Fassadenbegrünung in die Wohnungen krabbeln, ein ganz wichtiges Thema. Ne? Ich konnte das nicht so ganz nachvollziehen, aber wenn das so ist, dann muss ich damit arbeiten. Aber jetzt nur so ein ganz plattes Beispiel. Ich muss wissen, wie Tiere funktionieren, auch in Interaktion mit den Menschen. Und es ist wahrscheinlich nicht so sinnvoll, Tiere jetzt im Stadtraum anzusiedeln, die zum Beispiel Menschen fressen. Also jetzt nur als ganz holzschnittartig mal dargestellt. Aber es geht um ganz, es gibt eine Unzahl von Konflikten in der Mensch-Tier-Relation und mit denen muss ich arbeiten und du musst dich beachten. Was wir dann vorsehen in unserer Methode ist tatsächlich auch ein Stakeholder-Prozess. Also wir haben sehr stark das Wohnumfeld im Fokus und da muss ich mit den Wohnungsbaugesellschaften arbeiten. Ich muss mit den Bewohnerinnen und Bewohnern arbeiten. Naturschutz, und das hat meine Hochschule immer sehr klar auch gesagt, hat die Neigung, sozusagen aus Expertenperspektive Menschen durch Naturschutzmaßnahmen zu enteignen. Ja? Das heißt, ich komme da und sage, das sind Naturschutzmaßnahmen, die sind sozusagen aus den und den Zwängen notwendig und ihr müsst es jetzt ertragen, so kann das nicht sein. Die Menschen müssen künftig mit diesen Tieren, die da gefördert werden sollen, zusammenleben, mit all den Konflikten, die da auftreten, mit Kacke am Ferrari von Vögeln und so weiter. Und das muss ich besprechen und das muss vorher ausgehandelt werden. Darum komme ich nicht drum herum. Genau, jetzt kurzes Beispiel zur Zielartenauswahl. Wir arbeiten mit der Stadt Ingolstadt zusammen, die wollen so im zentralen Donauraum, ich bin rot-grün-blind, deswegen sehe ich das nicht so gut, hier so ein Stadtpark Donau etablieren. Und da haben wir jetzt mal über die Erreichbarkeit gearbeitet. Es gibt dort im Umfeld über 3000 Tierarten, das heißt, da muss ich mal auswählen. Und wir haben uns jetzt angeschaut mit einer sogenannten Barrierenanalyse. Da werden verschiedenen Stadtraumtypen verschiedene Widerstandswerte zugewiesen, artbezogen. Und dann kann ich praktisch, wie wenn ich jetzt in ein Modell Wasser hineinschütten würde auf einer Seite und schaue, wo kann das Wasser gut durchfließen, kann ich das artspezifisch auch für die verschiedenen Räume machen und kann eben so die Zugänglichkeit von meinem Projektgebiet bestimmen. Und die ist hier für die Kohlmeise zum Beispiel so, für einen Bergmolch auch wiederum völlig anders. Ja? Das heißt, diese Zugänglichkeit ist extrem unterschiedlich und das heißt, da muss ich artspezifisch mit meinen Arten arbeiten, um zu schauen, haben die eine Zugänglichkeit zu meinem Projektgebiet und kann die Population, und das ist ja der zentrale Punkt daran, sich auch dann wieder ausbreiten. Wir wollen ja keine ökologischen Fallen bauen. Das heißt, ich setze Tiere irgendwo hin, die Population vermehrt sich und immer wenn sie sich dann ausbreiten wollen, werden sie dann von der vierspurigen Straße dann überfallen. Also das darf ja nicht passieren, das ist nicht das Ziel der Methodik. Genau, ich kann dann neuralgische Punkte und Hindernispunkte und so weiter mir da computergestützt herausfinden und kann da eben dann Maßnahmen treffen. Der Kern der Methodik ist aber, und ich muss es jetzt verkürzen, eigentlich Handwerkszeug für Architekten, Landschaftsarchitektinnen und so weiter zur Verfügung zu stellen, indem man ihnen erstens über ein fachspezifisches Artenporträt die Tiere erklärt. Das heißt, wie funktionieren die, was haben die für Ansprüche, aber so aufbereitet, dass es für die Entwerferinnen und Entwerfer eben handlungsrelevant wird. Das heißt, das machen wir einmal über so einen Lebenszyklus. Ja, Tiere funktionieren ja nicht im ganzen Jahr gleich. Es gibt Überwinterungsphasen, es gibt Brutphasen und so weiter. Das muss ich differenzieren. Und abgeleitet von den Lebensphasen leiten wir sogenannte kritische Standardfaktoren ab, die wirklich ganz genau sagen, was musst du tun, damit Tiere an einem bestimmten Ort brüten können, ihrer Paarung nachgehen, sich ernähren können und so weiter. Und es ist uns ganz zentral, dass immer der komplette Lebenszyklus dann in der Planung umgesetzt werden muss. Das ist ja oft ein Fehler, der gemacht wird, dass irgendwo Nistkästen aufgehängt werden und die Tiere verhungern aber. Ja. So kann es nicht funktionieren, sondern ich muss eben den kompletten Bedürfniszirkel in meine Planung integrieren. Und da gibt es im Endeffekt ist es ein bisschen wie so eine IKEA-Checkliste. Ja, wie funktioniert das Tier? Was muss ich alles machen? Und das muss ich alles im Endeffekt abarbeiten und erledigen und in meine Planung integrieren, um dann die Wahrscheinlichkeit, nochmal hier eine kleine Einschränkung, zu erhöhen, dass das für bestimmte Tierarten dieser Raum als Habitat komplex funktionieren kann. Ja, der kreative Akt ist im Endeffekt das Umsetzen dieser kritischen Standortfaktoren in meinen Entwurf. Ja, wie stelle ich Bruthöhlen zur Verfügung? Maike hat ja da schon wunderschöne Beispiele auch gezeigt. Im Endeffekt ist das sondern es ist ein ähnlicher Ansatz, der eben Gestaltung mit den Bedürfnissen verbindet, um mit dem Ziel, gutes Design zu erreichen. Ja, noch so ein paar Beispiele durchgeklickt. Das Wohnumfeld bietet ganz, ganz viel Flächenpotenzial. Noch eine Minute, genau. Genau, also es gibt so einen allgemeinen Plan und dann immer nochmal sozusagen so einen technischen, zielartbezogene Planung. Hier zum Beispiel für die Zaunerdechse. Und das muss ich dann im Endeffekt wie bei jeder Entwurfsplanung technisch auch durcharbeiten und den Bau begleiten, ja, bis hin zu technischen Details, so Fassadendetails, bis hin zu Bemusterungsterminen. Ja, ich meine, Bauarbeiter, dem muss ich mal erklären, warum so eine Spalte innen aufgeraut sein muss. Das heißt, da muss ich vor Ort sein. Hier arbeiten wir mit dem LBV München zusammen, mit Frau Weber. Und wir entwickeln eben da noch neue Detailplanungen, hier so einen künstlichen Spechtbaum oder so ein Igelquartier. Und das kann ich jetzt leider aus Zeitmangel nicht erzählen, weil AED funktioniert ja auch immer andersrum. Hier ist zum Beispiel eine Planung, um Igel aus einem Kindergarten-Freiflächen rauszuhalten. Und das nochmal zu den Konflikten. Ja, es gab hier panische Angst der Münchner Schulverwaltung. Ja, Igel haben Zecken vielleicht. Und sie hatten Angst vor den Eltern und sagt, Igel dürfen hier nicht rein. Und wir haben hier sozusagen so eine Anti-Igel-Planung dann machen müssen. Und ganz wichtig, und da bin ich jetzt schon beim Schluss, es geht natürlich dann darum, das wäre der vierte Punkt. Wir haben jetzt momentan 2 Verwirklichungsprojekte und noch einige andere in der Planung mit Wohnungsbaugesellschaften und ein großes Stadterweiterungsgebiet, wo wir AED anwenden. Und was uns ganz wichtig wäre, dass auch das Geld für ein Monitoring am Schluss da ist, um sozusagen eine Erfolgskontrolle machen zu können. Vielen Dank.